Mir wurde mein Fahrrad geklaut, was ja einer der Gründe sein könnte, warum ich dann doch nicht geschafft habe, gestern das Kongo-Tribunal mir anzuschauen. Malte Springer hat das aber getan. Hallo Malte.
Hi.
Ich bin Christian Eichler von Detektor FM. Malte arbeitet bei der Schaubühne Lindenfels. Zusammen machen wir eigentlich auch den Pencast, das ist ein wöchentlicher Filmpodcast. Aber sie oder ihr besser gesagt hört die Doc Diaries, denn wir wollen auch jeden Tag über die Filme sprechen, die wir auf der Doc Leipzig gesehen haben. Auf dem Doc Leipzig heißt es, glaube ich, habe ich dann gestern durch Googlen erfahren. Also ich versuche mir das anzugewöhnen, auf dem Doc Leipzig gesehen haben, einem der größten und ältesten Dokumentationsfilmfestivals der Welt. Wir treffen uns ja immer morgens früh auf dem Kaffee, ist jetzt 9.22 Uhr. Wie geht's dir, Malte?
Also euer Kaffee ist sehr lecker, obwohl die Maschine sagt verkalkt, schmeckt aber trotzdem gut.
Ja, man muss nochmal so einen Tab da reinwerfen, aber das darf nicht an die Öffentlichkeit geraten, eigentlich. Aber was an die Öffentlichkeit geraten sollte, ist natürlich deine Meinung zum Kongo-Tribunal. Ja. Ich hab's dann, mir wurde tatsächlich gestern Morgen mein Fahrrad, als wir aus dem zum anderen Film rausgekommen sind, war es weg und das hat zum allgemeinen Stresslevel des Tages beigetragen, sodass es dann hinten raus knapp wurde bei mir. Aber ich bin sehr gespannt zu hören, was es für ein Film ist und wie er dir gefallen hat.
Ja, der war auch im größten Saal des Cinestars, im Saal 8 lief der und das war proppenvoll und auch im Foyer war echt schon richtig Bohai. Über 800 Leute, würde ich mal sagen, mindestens da. Und es war auch beide Regisseure, auch vom Vorfilm und vom Kongo-Tribunal, Milo Rau war auch da. Und es war eine super Erfahrung, es war sehr elektrisierend irgendwie. Die Stimmung war ziemlich aufgeladen und auch der Vorfilm war schon echt süß irgendwie. Der hieß Liarmans von Chloe Maslow, ging 11 Minuten. So eine Mischung aus Animation und Stop-Motion und sie fängt an, die Geschichte zu erzählen, wie Diamanten entstehen und wie wir als Menschen die behandeln, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir sie selektieren und dann polieren und schleifen und macht dann nach der Hälfte dann noch diese Ebene auf, dass man das auch als Metapher sehen kann für Menschen, für unsere Kinder, wie man sich auch schon als Kind oder dann später vielleicht auch anpassen muss in unserer Gesellschaft und auf eine Länge von 11 Minuten macht sie hier ein ganz schönes Statement und setzt es auch gut um künstlerisch.
Animationsfilm, oder?
Genau.
So. War dann der erste wahrscheinlich, den du auf dem Doc jetzt gesehen hast. Dann haben wir noch gar nicht gesagt, aber das Doc ist ja ein Dokumentar- und Animationsfilmfestival auch. Oft sind dann die Kurzfilme, also normalerweise wird ja eigentlich ein Kurzfilm gezeigt und dann ein längerer Film, manchmal aber auch drei mittellange Filme, wie das dann auch noch später bei Nach der Zukunft der Fall war.
Ja.
Und oft sind dann die kurzen Filme die Animationsfilme, aber ist eine coole Mischung eigentlich.
Auf jeden Fall, ja. Und dann kam eben das Kongo-Tribunal, bis jetzt so die, ich sag mal, die klassischste Doku, die ich gesehen habe, oder was viele Leute auch so dem Dokumentargenre zuschreiben. Es hatte dieses Investigative, könnte auch im Fernsehen laufen, könnte man meinen. Es hatte nicht unbedingt den künstlerischen Anspruch im Vordergrund. Es war eine sehr politische Doku. Und Milo Rau beleuchtet hier eben die systematische Ausbeutung des Kongos. Nicht nur der Leute, sondern auch der Bodenschätze. Und natürlich hängt das alles zusammen. Und um das aufzuzeigen, geht er dahin und macht ein Tribunal, ein fiktives Tribunal. Das heißt, er führt es durch so eine Art Gerichtsverhandlung, in der jeder zu Wort kommen kann. Aber es hat natürlich überhaupt keine rechtliche Legitimation und auch nichts passiert deswegen unbedingt. Also zumindest, also am Ende sagt er dann doch, dass es nicht zu guten Veränderungen geführt hat.
Er hat das selber ins Leben gerufen, dieses Tribunal, oder hat er nur dokumentiert, dass es abgehalten wurde?
Nein, es war seine Idee, er hat das ins Leben gerufen und er hat sich dann natürlich Unterstützung geholt von vielen Aktivisten, ist auch nach Den Haag gegangen und hat sich da viele Leute, auch Soziologen ins Boot geholt, die da alle zu Wort kommen. Und genau, er hängt sich da an drei Fällen auf, die er beleuchtet. Zwei gehen über multinationale Bergbaukonzerne, die eben die Leute ausbeuten, die einfachen Leute vom Kongo.
Das kennt man ja sogar, ne, dass diese Blutmineralien da aus dem Kongo kommen, aus den Handys. Ja.
Genau, das sind eben auch nicht Diamanten oder Gold oder so, das auch, aber eben auch vor allem diese Mineralien, mit denen auch Technologie hergestellt wird. Und der dritte Fall ist dann eben ein Massaker, was dort stattgefunden hat. Und was sich eben durchzieht, ist, dass alle Menschen im Stich gelassen werden im Kongo. Und also, dass die Menschen des Kongos im Stich gelassen werden von allen Seiten. Die UN greift nicht ein, die Polizei ist korrupt und kommt immer zwei Tage zu spät, das Militär macht auch nichts. Dann haben sich auch noch, also von den Milizen, die sich da dann deswegen bilden, von denen will ich jetzt gar nicht anfangen, es ist extrem vertrackt und alles scheint sich auch gegenseitig zu bedingen und das deswegen ist auch der Film teilweise ein bisschen schwierig, nicht nur zu gucken, sondern auch nachzuvollziehen, weil es eben so viele Facetten zu dieser Ungerechtigkeit gibt und so sagt es übrigens auch Milo Rau selbst.
With every week we worked on it, we understood that everything was connected, that the war was directly connected to this industry, and this industry needs this war. And Mutarulia is a necessity to bring coltan, gold, etc. to Europe.
Da haben wir ihn gerade nochmal gehört. Aber ganz kurz noch, hast du jetzt mehr verstanden über den Kongo, über die politische Situation? Hat es dir einen kleinen Blick eröffnet in dieses Land?
Ja, auf jeden Fall. Und Milo Rau war ja auch selber mehrere Jahre da und legt natürlich auch Wert darauf, dass so schön einzufangen von den Bildern her. Und das ist ein sehr interessantes Land, auch ein sehr sympathisches Land, die Leute, die da zu Wort kommen. Und es ist einfach schön, dass dieser Film existiert. Und wenn am Ende er sogar auch noch wirklich was ins Rollen gebracht hat, dann umso besser. Also tolle Sache.
Dann sind wir in die nächste Vorstellung gerannt. Da gab es drei Filme zu bestaunen. Und der erste war Clean Hands von Lauren DiFilippo. Und es ist ein bisschen so, wie wenn man hier Disney Pixar's Cars sich anguckt eigentlich, denn man sieht Autos, die in eine Kirche gehen oder beziehungsweise auf eine Messe, die an einer Kirche ist, vor einer großen Parkwiese am Daytona Beach in Florida. Mhm. Und dort steht so ein Typ, halt der Priester, hinter dem Mikrofon und hält seine Predigt, aber die Menschen sitzen eben nicht auf Stühlen, sondern sind in ihren fetten Boliden und haben eine bestimmte Radiofrequenz eingeschaltet, die dann auf so Schildern steht, also bitte 83.2 oder so einstellen, dann hört ihr den Sermon und kriegen auch schon ihr Brot und ihren Wein am Anfang da in so kleinen Plastikbechern zugeteilt. Und dann erzählt er Sachen und wir sind dabei. Und ich finde, das ist so ein Film gewesen, der einfach nur zeigt, was es für absurde Dinge auf der Welt gibt. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein großer Kommentar, ich denke, der Kommentar sollte so ein bisschen sein, dass die Leute total religiös sind. Und es ist ja auch um die Kritik der Technik geht in dieser Predigt, die der Pastor hält. Aber gleichzeitig sitzen die Leute halt alle in diesen riesigen Dieselkarossen.
Ja, genau. Und das ist so ein Kurzfilm in seiner Reinform. Also 10 Minuten lang und es wird eigentlich ein absurdes Bild aufgemacht, wo man am Anfang erstmal stutzt, so Huch, das gibt's, das kann doch gar nicht sein. Das wird dann schön ausgespielt, 10 Minuten. Das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, dieser Film.
Genau, und dann gab es noch einen, Vertraut hieß der.
Ja, Vertraut von Massi Passai von der Filmschule Babelsberg. Macht so drei Szenarien des Vertrauens, des totalen Vertrauens auf. Zwei sehr klassische und dann eins, was ein bisschen verrückter ist vielleicht oder auf jeden Fall mehr out of the box, wie man sagt. Und zwar geht es erst um die Verbindung zwischen Mensch und Gott als Beispiel des Vertrauens, dann zwischen Baby und Elternteil oder Kind und Eltern, was ja auch ein recht klassisches Beispiel ist. Und dann unterhält der Film auch sehr lange hinterm Berg mit und macht das quasi dann so als Big Reveal nach vielleicht der Hälfte des Films. Das dritte Beispiel ist dann eine SM-Beziehung, die dort gezeigt wird. Und zwar, nur um das mal hier vielleicht ein bisschen grafischer zu machen, wir reden nicht von pinken Plüschhandschellen, so wie manche Leute sich das vielleicht vorstellen, sondern wirklich SM und alles, was dazu gehört. Genau.
Ja, wir sehen auf einmal quasi, also wissen am Anfang eben gar nicht, dass es auch diese SM-Seite des Films gibt und sehen dann, wie so zwei nackte Füße auf dem Boden stehen und auf einmal langsam abheben, was der stärkste Moment des Films ist, finde ich. Wir haben die eine Seite, die aus tatsächlichen Familienaufnahmen eines Babys bestehen und dann kommt eben diese SM-Seite dazu, wie dann diese Füße abheben und du auf einmal siehst, dass jemand in kompletter Ledermontur an so Ketten hängt und und der Film hat natürlich recht, das hat auch was mit Vertrautheit zu tun. Man muss schon jemandem vertrauen, wenn man so eine Beziehung eingeht. Also ich fand es ganz interessant, war aber dann auch sehr düster, sehr verschroben, sehr künstlerisch dann irgendwie dieser Film, oder?
Ja, es war ja so mit sehr langsamer Kirchenmusik auch unterlegt, der ganze Film, oder zumindest so sehr, sehr düsterer, so eher Klaviermusik. Und es ist halt die Frage, ob der Film eben es geschafft hat, dieses S&M oder allgemein Fetische oder so, da der Normalisierung dabei zu helfen, oder ob er es nur als Schock missbraucht. Und das muss, glaube ich, jeder für sich selber dann entscheiden.
Genau, und dann gab es noch einen Film, das dann der Hauptfilm war in dieser Vorstellung, und zwar Nach der Zukunft von André Krummel. In diesem Film begleiten wir Otwin Passon, der ist HIV-positiv und schreibt gerade eine Dissertation über das Barebacking. Und Barebacking bedeutet, dass man trotzdem ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, obwohl man eine Geschlechtskrankheit hat. Und das ist eben was, was es zum Beispiel in der schwulen Szene gibt und was der Film wirft. Also erst dachte ich, dass es hauptsächlich darum gehen würde, um dieses Barebacking, und dass mir das erklärt werden würde im Film. Aber eigentlich spielt das nur so eine nebensächliche Rolle. Also es geht ja beim Barebacking darum, darum, dass man sagt, wir lassen uns nicht unterjochen oder haben jetzt geschützten Geschlechtsverkehr als Auflage von oben oder sowas, sondern wir sind frei, wir sind selbstbestimmt und wir nehmen das dann eben in Kauf, dass wir auch wie alle anderen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben können. Und da muss ich kurz ansprechen, es ist, vielleicht geht es dir auch so, aber viele Filme haben ja keine Trailer, manche haben Trailer, manche liest man aber nur in diesen Programmbeschreibungen. Und manchmal ist, das kennen glaube ich auch viele von der Berlinale oder so, ist relativ unklar, wie der Film dann wird. Also man sieht ein Bild und hat eine Beschreibung und denkt, okay, da wird mir jetzt mal erklärt, was Barebacking ist. Das war eigentlich nicht so richtig der Fall, oder?
Nee, das wurde dann eigentlich ausgelassen. Und du hast schon recht, man hat das Gefühl, dass dir das so ein bisschen als Karotte vor der Nase rumgebaumelt wurde, dieses Thema des Barebacking, was ja ein Thema ist, was überhaupt noch nicht öffentlich diskutiert wird. Aber gerade da macht dann auch der Film Bogen rum und benutzt dieses Barebacking nur als kleines Puzzleteil in dieser ja doch sehr recht psychologischen Intimstudie eines sehr verwirrenden Mannes oder eines widersprüchlichen Mannes, Ortwin Passant, der aber auch dadurch unglaublich authentisch hier rüberkommt und dem ich auch gerne noch mehr als 46 Minuten zugeguckt hätte.
Ja, fand ich super, den Passant, gerade weil das so ein wortgewandter Mensch ist, also der so witzige Sachen gesagt hat die ganze Zeit, hat mich richtig gefreut. Und ich fand auch interessant, dass der Regisseur André Krumme, blutjung eigentlich, also er ist blutjung, aber der ist 25 oder sowas. Ja. Und die haben sich in einem Café kennengelernt, wo er ein Bewerbungsgespräch hatte. Wir können mal kurz in den O-Ton reinhören.
Ja, das war eigentlich lustig, weil es beginnt wie jede schöne Geschichte an einem verregneten Sonntag. Und ich hatte ein ganz furchtbares Vorstellungsgespräch bei so einem Internet-TV-Sender. Und weil die ganz neu in Berlin waren, mussten wir das in so eine türkische Bäckerei verlagern. Und weil es eben regnete, war das da ganz furchtbar voll. Und es saßen andere Leute an dem Tisch, wo ich dieses Interview, also dieses Bewerbungsgespräch hatte. Unter anderem saß da eben auch Ortwin, der dann, als derjenige, bei dem ich mich beworben hatte, wieder weg war, sich meldete ganz höflich und sich entschuldigte, dass er das eben jetzt mit angehört hat. Aber aufgrund von seiner Vergangenheit bei einer großen deutschen Bank als Personalchef weiß er, wie solche Gespräche funktionieren und die Mechanismen. Und er hat mir dann dieses ganze Bewerbungsgespräch auseinandergenommen, was wer im Subtext eigentlich gesagt hat, und er rät mir also dringend davon ab, diesen Job anzunehmen.
Also er hatte dann auch dieses Bewerbungsgespräch, haben sie sich da zufällig getroffen. Also auf jeden Fall ein interessanter Film.
Ja.
Mir kann ich abschließend sagen, ein bisschen zu artsy, hätte man ein bisschen mehr Geschichte noch erzählen können oder aufmachen können. Er arbeitet ja noch beim Technischen Hilfswerk auch, der Passant, und da soll ja dieser Gegensatz soll ja gezeigt werden, dieses ganz normale Leben, und dann sehen wir ja auch wirklich dann auch Sexpraktiken, bei denen nicht voll drauf gefilmt wird, was ich auch ganz interessant fand, sondern dass man so ein bisschen wie in einem Spielfilm dann eben nur die Gesichter zum Beispiel sieht. Also ich fand das ganz interessantes Mittel, aber ich bin nicht wirklich schlauer geworden, das kann ich sagen, an diesem dritten Doc-Tag.
Ja, man hatte sich dann vielleicht doch ein bisschen mehr explizite Informationen gewünscht. So ist es sehr künstlerisch und bedient sich sehr vielen auch Bildern aus dem Spielfilm, was ja auch der Regisseur selber gesagt hat, dass er das machen wollte. Trotzdem, denke ich, war es ein ganz gelungener Abschluss einfach des Tages.
Ja, fand ich auf jeden Fall auch. Was haben wir heute vor? Ich weiß, es gibt Feeling Trump, heißt diese Zusammenstellung?
Feeling Trumped.
Trumped, genau. Genau.
Da gehen wir heute hin, das ist so eine Kompilation von Kurzfilmen, soweit ich das verstanden habe, um einfach die generelle Stimmung nach der Trump-Wahl in Amerika und auch vielleicht, ja, kann man das noch mehr übertragen, einzufangen. Das finde ich so interessant, weil es natürlich unglaublich aktuell ist. Da freue ich mich sehr drauf. Und was sie dann im Abendprogramm machen, das gucken wir nochmal.
Ja, Dying Breed, glaube ich, habe ich mir angestrichen. Ja. Pferdefarmer in England werden begleitet über ein Jahr. Klingt total interessant. Mal schauen. Wir hören uns dann morgen früh wieder hier in den Dr. Iris.
Ja.
Bis dann, Malte.
Bis dann, ciao.